Mit dem Bau der Tesla-Fabrik wird sich aber gegen die Mobilität für alle und für luxuriöse E-Autos entschieden. Für die Batterien dieser E-Autos wird Lithium gebraucht, dessen Abbau zu schrecklichen Umweltkatastrophen für Menschen im globalen Süden führt. Verantwortlich dafür sind eben auch die, die solche Fabriken mitfinanzieren, wie zum Beispiel die Landesregierung von Brandenburg und natürlich auch Elon Musk.
Das war Ole Becker, ein Sprecher des Aktionsbündnisses Disrupt, das Anfang Mai zu Aktionstagen gegen das Tesla-Werk in Grünheide einlädt. Und damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir zu dieser neuen Folge des Klima-Updates, die wir am Donnerstag, den 25. April 2024 aufnehmen. Veröffentlicht wird die Folge dann morgen am Freitag, den 26.
Und wir sprechen hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Zuerst geht es heute um Hitze als Lebensgefahr. Die Zahl der Hitzetoten infolge des Klimawandels ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Dann reden wir über die klimaschädlichen Subventionen im Verkehr. Forschende haben nun ausgerechnet, wie diese Förderung die Wirkung der CO2-Bepreisung regelrecht aushebelt. Und zum Schluss geht es um die Klimaproteste im brandenburgischen Grünheide.
Ja, die zunehmende Hitze infolge des Klimawandels wird immer mehr zur Lebensgefahr. Die Zahl der Hitzetoten steigt. Wir haben hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, weil das Thema wirklich so wichtig ist. Jetzt liegen dazu neue Zahlen vor, und zwar für Europa. Wir haben hier in Europa ja eigentlich ein relativ gemäßigtes Klima, aber auch hier bei uns nehmen die Gesundheitsgefahren durch Hitze immer mehr zu. Das zeigt jetzt auch ein aktueller Bericht, den der Europäische Klimawandeldienst Copernicus gemeinsam mit der Weltwetterorganisation vorgelegt hat in dieser Woche. Zustand des europäischen Klimas 2023 heißt der Bericht. Und da sticht eine Zahl ganz besonders hervor, nämlich um 30% ist die Zahl der Hitzetoten in den letzten 20 Jahren in Europa gestiegen. Das ist wirklich sehr, sehr viel.
Der Grund sind die zunehmenden Hitzewellen. Praktisch überall in Europa gibt es immer mehr Tage mit extremer Hitzebelastung oder mindestens schwerer Hitzebelastung. Und diese Hitze ist natürlich ein riesiger Stressfaktor, vor allem wenn sie länger anhält und es auch nachts kaum Abkühlung gibt. Gerade für ältere Menschen kann das schnell sehr gefährlich werden, aber auch für Kleinkinder und für Menschen mit Vorerkrankungen. Und es gibt noch eine Gruppe, die ganz besonders betroffen ist, und das sind die Leute, die in Städten leben. Denn Städte erhitzen sich ja viel stärker als ländliche Gebiete. Das liegt an dem vielen Asphalt, den es in den Städten gibt, an der engen Bebauung und an der Bodenversiegelung.
Ja, und es liegt aber auch an den vielen Autos. Ja, die fahren ja quasi als rollende Heizung durch die Straßen und sorgen so für noch mehr Hitze. Bei Verbrennerautos wird ja nur ein ganz kleiner Teil der Energie in Bewegung umgesetzt. Der Wirkungsgrad bei einem Benzinmotor, der liegt nur bei rund 20%. Und der sehr, sehr große Rest, also 4/5, ist dann eben nichts anderes als Abwärme. Und diese Abwärme, naja, die heizt die Städte natürlich noch mehr auf. Ja, um mal eine Zahl zu nennen, damit man sich das besser vorstellen kann, wie groß das Problem ist. Im Jahr 2022 gab es in Europa laut dem Bericht zwischen 55.000 und 72.000 Hitzetote. Fürs Jahr 2023, da liegen noch keine Zahlen vor. Aber die WMO, also die Weltwetterorganisation, geht davon aus, dass es noch mehr sein werden als im Jahr davor. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz plausible Annahme, ganz einfach deshalb, weil 2023 ja das heißeste Jahr war, das jemals gemessen wurde, mit einer entsprechend hohen Hitzebelastung natürlich. Ja, und was diese zunehmende Hitze für die Arbeitswelt bedeutet, damit hat sich jetzt auch die internationale Arbeitsorganisation ILO beschäftigt. Das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und ihre Kernthemen sind soziale Gerechtigkeit und Menschen- und Arbeitsrechte. Und die haben sich mal angeschaut, welche Folgen der Klimawandel für die Beschäftigten weltweit hat.
Und die Ergebnisse sind ziemlich heftig. 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit sind dadurch schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt. Ein besonders großes Problem ist natürlich übermäßige Hitze. Gerade für Menschen, die im Freien arbeiten müssen, zum Beispiel auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Ja, um hier auch mal ein paar Zahlen aus dem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation zu nennen. 19.000 Todesfälle pro Jahr durch Hitzebelastung werden da gelistet, also während der Arbeit, und 23 Millionen Arbeitsunfälle, die auf übermäßige Hitze zurückzuführen sind. Aber auch chronische Erkrankungen werden auf diese Art ausgelöst, etwa chronische Nierenerkrankungen, an denen 26 Millionen Menschen weltweit leiden. Jetzt kommt ein Zitat. Es ist klar, dass der Klimawandel bereits jetzt erhebliche zusätzliche Gesundheitsrisiken für Beschäftigte mit sich bringt. So schreibt es die Internationale Arbeitsorganisation in ihren Ergebnissen. Und sie fordert, dass mehr getan wird, um für einen besseren Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu sorgen.
Bei unserem zweiten Thema sprechen wir über einen der ganz großen Problemfälle beim Klimaschutz, nämlich der Verkehr. Bislang passiert hier viel zu wenig in Sachen Klimaschutz und CO2-Reduktion. Stattdessen gibt's immer mehr Autos, immer mehr LKWs auf den Straßen. Sie verursachen den allergrößten Teil der verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Und mit ihrer Abwärme, wir haben es gerade gehört, ja, verstärken sie halt auch noch die Hitzebelastung, vor allem in den Städten. Das gilt weltweit. Überall wachsen die Fahrzeugflotten und die wenigsten dieser Fahrzeuge sind bislang Elektrofahrzeuge. Aber wir reden jetzt über Deutschland und wie es hier aus Klimasicht um den Verkehrssektor steht.
Seit gut 3 Jahren, also seit Anfang 2021, wird ja in Deutschland auch beim Sprit ein CO2-Preis erhoben. Dieser CO2-Preis steigt schrittweise an. Derzeit liegt er bei 45 Euro pro Tonne CO2. Und diese Verteuerung soll dazu führen, dass Leute möglichst weniger Auto fahren oder auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Aber diese Idee funktioniert nicht besonders gut. Die CO2-Emissionen im Verkehr sinken ja nur ganz minimal. Darüber haben wir letzte Woche hier im Podcast gesprochen. Der Sektor verfehlt Jahr für Jahr seine Klimaziele. Und deshalb verwässert die Ampelregierung ja auch gerade das Klimaschutzgesetz.
Dass die CO2-Bepreisung so wenig bringt, das liegt auch an den klimaschädlichen Subventionen, die für den Verkehr gezahlt werden. Diese Subventionen, ja, die sorgen dafür, dass der CO2-Preis praktisch wirkungslos wird oder sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Oder ganz einfach gesagt, der Staat fördert das Autofahren mit verschiedenen Steuervergünstigungen und belohnt damit den CO2-Ausstoß im Verkehr. Und diese Belohnung, die liegt sogar deutlich höher als dieser CO2-Preis. Auf der einen Seite wird also ein Aufschlag erhoben und für eine Verteuerung gesorgt, die das Autofahren eigentlich unattraktiver machen soll. Aber auf der anderen Seite werden Subventionen in Milliardenhöhe gezahlt, die diesen Effekt komplett aushebeln.
Genau. Und was dabei herauskommt, ist ein negativer CO2-Preis. So formulieren es die Forschenden, die das aktuell untersucht haben. Und zwar waren das Forschende vom Klima-Think-Tank MCC, das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Finanziert wurde die Untersuchung vom Bundesforschungsministerium. Ja, was haben die ForscherInnen gemacht? Ganz einfach, sie haben sich 4 Subventionen angeschaut, die Einfluss auf die CO2-Emissionen des Verkehrssektors haben. Einmal das Dieselprivileg, also die Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoffe gegenüber Benzin. Dann die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg, also die pauschale Besteuerung des geldwerten Vorteils privat genutzter Dienstwagen. Und die Kerosinsteuerbefreiung im inländischen Flugverkehr. Das haben sie dann umgerechnet in negative CO2-Preise. Also das heißt, wie viel Subventionen werden gezahlt für den Ausstoß einer Tonne CO2?
Ja, und ziemlich viel wird gezahlt an Subventionen. Ich nenne mal ein paar Zahlen, also pardon, dass schon wieder Zahlen kommen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich angebracht, es mal ganz ausführlich zu nennen. Also Dieselprivileg, minus 70 Euro pro Tonne CO2. Also was man sozusagen als Belohnung bekommt für die ausgestoßene Tonne CO2. Pendlerpauschale im Schnitt minus 300 Euro. Dienstwagenprivileg minus 160 Euro bis minus 690 Euro. Kerosinsteuerbefreiung minus 130 bis minus 260 Euro. Also sehr viel, und in jedem Fall liegt dieser negative CO2-Preis über dem tatsächlichen CO2-Preis von derzeit 45 Euro pro Tonne. Die Forschungsgruppe fasst es dann so zusammen: Deutschlands derzeitiges Steuer- und Abgabesystem im Verkehrssektor ist noch stark auf die Nutzung fossiler Energieträger ausgerichtet und, jetzt kommt's, erschwert so die Erreichung der deutschen Klimaziele.
Ja, also ich finde, das zeigt nochmal, wie teuer die Nutzung fossiler Energien uns alle zu stehen kommt. Nicht nur in der Zukunft, sondern auch einfach jetzt schon. Also ich finde es echt krass. Dazu kommt auch noch eine soziale Schieflage. Denn hauptsächlich profitieren wohlhabende Haushalte von diesen Subventionen. Auch das haben die Forschenden herausgefunden. Ganz besonders ist das der Fall beim Dienstwagenprivileg. Das kommt vor allem in Haushalten mit hohen Einkommen vor, weil nur wenige Erwerbstäter mit geringem oder mittlerem Einkommen einen Dienstwagen fahren. Und da haben wir ja gesehen, dass die Subventionierung auf bis zu 690 Euro pro Tonne CO2 hochgehen kann. Also eine ganz erhebliche Summe, die überhaupt nicht fair verteilt wird und den Klimaschutz im Verkehr konterkariert. Ganz folgerichtig fordern die Forschenden eine Reform dieser Subventionen und mehr sozialen Ausgleich durch die Einführung eines Klimageldes.
Wir kommen zu unserem dritten und letzten Thema. Da gucken wir uns mal an, was die Klimabewegung so vorhat in nächster Zeit, also ein Teil der Klimabewegung. Für das übernächste Wochenende, also 8. bis 12. Mai, da hat ein linkes Bündnis Aktionstage in Grünheide in Brandenburg angekündigt. Es geht natürlich um die Tesla-Fabrik, gegen die soll sich der Protest richten. Das Bündnis heißt Disrupt und es ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Klimagruppen und auch Einzelpersonen, die Kapitalismuskritik in den Vordergrund stellen.
Entstanden ist Disrupt aus einem Umstrukturierungsprozess von Ende Gelände im vergangenen Sommer. Auslöser dafür war die Feststellung, dass das Label Ende Gelände sich so ein bisschen überholt hat. Ende Gelände, falls ihr das gerade nicht mehr so parat habt, wer ist das nochmal? Das sind die AktivistInnen in den weißen Maleranzügen, die ursprünglich im Rheinland, aber auch in Ostdeutschland Kohlegruben besetzt haben. Und das seit 2015 eigentlich jedes Jahr. Die Aktionen waren Massenaktionen des angekündigten zivilen Ungehorsams. Das ergab immer so schöne Bilder, wo tausende Menschen in diesen weißen Anzügen durch diese dystopischen Mondlandschaften, also diese Kohlegruben, laufen. Habt ihr vielleicht vor Augen? In den vergangenen Jahren, vor allem seit dem beschlossenen Kohleausstieg, haben die sich aber thematisch von Kohle auf Gas umorientiert und Aktionen in Brunsbüttel zum Beispiel beim LNG-Terminal gemacht und in Hamburg, wo sie auf den Hafen gezielt haben. Aber die Hochzeit war eben damals, so 2019, im Kohlerevier, wo knapp 8000 Menschen zu den Camps und den Aktionen gekommen sind. Und das konnten sie dann in den vergangenen Jahren nicht mehr erreichen. Und es ist ja auch normal, dass Bewegungen Konjunkturen haben und der Schwung irgendwann abebbt. Und auch die Diskussion innerhalb der Klimabewegung geht ja weiter und vielleicht verschiebt sich auch mal der Fokus. So hat sich Ende Gelände in den letzten Jahren stark mit Antikolonialismus auseinandergesetzt und dahingehend Schwerpunkte und Strukturen verändert. Und ich glaube, es musste jetzt auch einfach eine Erneuerung her.
Ja, und daraus entstand Disrupt, wobei es Ende Gelände noch gibt. Aber Disrupt ist ein bündnis- und gruppenübergreifender neuer Zusammenschluss, wo viele AktivistInnen von Ende Gelände, aber auch von anderen Gruppen sich organisieren, die einen radikaleren Ansatz verfolgen als die großen Klima-NGOs oder auch Fridays for Future. To disrupt, das heißt ja stören, und das wollen sie auch. Es gab ja in der Klimabewegung schon in den vergangenen Jahren Diskussionen, ob man über das friedliche, passive Blockieren mit dem eigenen Körper hinaus vielleicht mal was kaputt machen sollte, also einen Akt der Sabotage betreiben sollte. Es gab ja auch immer mal wieder Manipulationen an Pipelines oder sowas, aber meistens von kleinen, klandestinen Gruppen, aber nicht aus der Masse heraus. Dagegen hat die französische Klimagruppe Soulèvement de la Terre, auf Deutsch Aufstand der Erde, sowas in der Vergangenheit schon gemacht, also im größeren Stil Sabotage betrieben oder Sachschaden an fossiler Infrastruktur angerichtet. Und im Entstehungsprozess von Disrupt ging es schon auch um die Idee, sich mehr an denen zu orientieren.
Aber es ist wichtig zu betonen, dass es den einen Aktionskonsens von Disrupt nicht gibt. Also so einen Rahmen für Aktionen, auf den sich vorher alle einigen. Also Disrupt hat sich explizit nicht darauf geeinigt, wir betreiben jetzt Sabotage, sondern im Gegenteil, die Organisationsstruktur ist loser als bei Ende Gelände und deshalb gibt es einfach gar keinen Aktionskonsens. Bei Ende Gelände gab es meistens eine zentrale Großaktion pro Jahr, zu der die meisten Aktivistinnen einfach angereist sind, ohne zu wissen, was da jetzt genau passiert. Aber den Aktionskonsens, den kannten sie natürlich. Und der hat eben vorgegeben, von uns geht keine Gewalt aus, wir blockieren mit unseren Körpern. Disrupt setzt nicht mehr auf eine zentrale Großaktion im Jahr, sondern mehr auf lokale Themen und lokale Gruppen, die Schwerpunkte setzen und dann auch den Aktionsrahmen wählen. Also es ist auch weniger hierarchisch organisiert als Ende Gelände.
Die Aktionstage in Grünheide, das ist jetzt die erste große Aktion von Disrupt, für die wird bundesweit mobilisiert. Und dem Sprecher von Disrupt, Ole Becker, den habt ihr ja im Intro gerade gehört, dem war es heute im Recherchegespräch ganz wichtig zu betonen, dass es auch bei dieser Aktion gemeinsame Werte gibt, die umfassen, dass keine AnwohnerInnen oder Angestellten des Tesla-Werks zu Schaden kommen. Grundsätzlich keine Menschen, aber das versteht sich bei linken Aktionen eigentlich auch von selbst. Also er wollte betonen, dass es eine friedliche Aktion ist. Das Ziel ist auf jeden Fall, das Tesla-Werk vorübergehend lahmzulegen. Also es wird wohl auf Blockaden hinauslaufen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es nicht zu Sachschaden kommen wird, aber genau weiß es vorher niemand, auch die OrganisatorInnen nicht. Denn es hat ja, wie das bei linken Aktionen immer ist, niemand die Kontrolle darüber, was jede und jeder Einzelne macht. Und das ist auch gar nicht gewollt.
Ja, was ist dort jetzt im Mai noch so zu erwarten? Also es wird während dieser Aktionstage ein Camp geben. Das ist für 700 Personen angemeldet und soll eben vom 8. bis 12. Mai ein Anlaufpunkt und Infrastrukturort sein. Da gibt es dann Informationen, Workshops, Essen, Trinken, Schlafmöglichkeiten. Und es gibt auch eine Bettenbörse für Schlafplätze in Berlin und der Umgebung. Eine Waldbesetzung gibt es ja ohnehin schon seit Ende Februar. Die ist auch immer noch da. Da sind im Moment so 50 bis 80 Menschen, die eben Bäume besetzen. Also so hat es mir zumindest eine Sprecherin der Bürgerinitiative Grünheide gesagt, die ja vor Ort ist. Und dann wird es eben an einem oder mehreren Tagen in diesem zwischen dem 8. und dem 12. Mai eine größere Aktion geben oder mehrere, also Blockaden. Und am Sonntag, den 12. Mai, soll eine große Demonstration veranstaltet werden, die eben von der lokalen Bürgerinitiative organisiert wird. Die Bürgerinitiative engagiert sich dort schon seit 2019 gegen den Bau und Ausbau des Tesla-Werks.
Ja, lass uns nochmal auf das Tesla-Werk gucken. Was ist da eigentlich jetzt der Stand? Es geht im Moment um eine Vergrößerung des Werks von 300 Hektar auf 470 Hektar. Elon Musk will einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine weitere Produktionshalle bauen und die Produktion von 375.000 Autos im Jahr auf 1 Million mehr als verdoppeln. Das ist fast eine Verdreifachung. Die Fabrik wäre damit das größte Autowerk Europas. Aber viele AnwohnerInnen wollen das nicht. Das hat eine Bürgerbefragung mit 9.000 Befragten ergeben, die Erweiterung mit großer Mehrheit ablehnten. Die Kritik an der Fabrik und an Tesla ist vielfältig. Es geht aber ganz zentral um den Wasserverbrauch der Region. Das ist ja eine sehr trockene Region und die Fabrik verbraucht wirklich sehr viel Wasser. Und dann entstehen dort natürlich giftige Abfälle und Flüssigkeiten, die auf keinen Fall ins Grundwasser gelangen sollten, was aber trotzdem vorkommt, obwohl die Fabrik zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet steht. Dann müssen auch viele Hektar Wald gerodet werden und es gibt grundsätzlich Kritik am Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von E-Autos und ja auch an Elon Musks Person. Was kein Wunder ist, wir haben das hier im Klima-Update auch schon mal besprochen, in der Folge, in der es um den Anschlag auf den Strommast in der Nähe der Fabrik ging. Also die Liste der Kritik, die man an Tesla haben kann, die ist wirklich sehr, sehr lang inzwischen.
Ja, wir werden das Thema natürlich weiter für euch verfolgen, hier im Klima-Update und natürlich auch auf taz.de und auf klimareporter.de. Für heute sind wir am Ende der Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr uns direkt schreiben wollt, dann sendet uns einfach eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und ein großes Dankeschön an Jörn Schäfer-Töns, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
Schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der taz und der taz-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.